Am 7. Februar 2000 wird in Österreich unter großem öffentlichen Protest eine neue Regierung ernannt.
Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes ernenne ich Sie, Herr Dr. Wolfgang Schüssel, zum Bundeskanzler.
Die konservative ÖVP von Wolfgang Schüssel geht eine Koalition mit Jörg Haiders FPÖ ein. Nachdem die Freiheitlichen einen gigantischen Wahlerfolg eingefahren haben, landen sie in der Regierung. Erneut, nach 17 Jahren. Und zwar nicht mehr als Kleinpartei, sondern als gleichberechtigte Partnerin mit 6 Ministerposten.
Aber der Mann, dem die Partei ihren Erfolg maßgeblich verdankt, der muss zurückstecken.
Die letzten Meter vor dem Gipfel lässt der Bergführer seine Seilschaft vorgehen. In diesem Sinne, Susanne, geh voran.
Jörg Haider ist nicht nur kein Mitglied der neuen Regierung. Er tritt auch als FPÖ-Chef zurück. Übergibt an seine Parteikollegin Susanne Ries-Hahn, damals heißt sie noch Ries-Passer.
Und was zu dem Zeitpunkt noch niemand ahnen kann, der Schritt wird für Jörg Haider der Anfang vom Ende sein.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Serie über Jörg Haider rekonstruieren wir den Aufstieg und Fall des einstigen FPÖ-Chefs. Und wir fragen, welches Erbe der Erfinder des Rechtspopulismus hinterlässt. Das ist Folge 3.
Ich werde alles tun, um die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der ÖVP und FPÖ in der Bundesregierung zu fördern und zu unterstützen.
Eine Pressekonferenz in Wien im Februar 2000. Jörg Haider sitzt in dunklem Jackett und weißem Shirt vor den Mikrofonen und erklärt, warum er als Vorsitzender zurücktritt.
Der eine ist, dass ich es nicht haben möchte, dass die neue freiheitliche Regierungsmannschaft unter dem Eindruck arbeiten muss, in Kärnten sitzt ein Schattenkanzler, der ihnen alles vorschreibt, was sie zu tun haben. Ich möchte also damit auch ein Signal setzen, dass es sich hier um eine autonome, eigenständige, freiheitliche Politik in der Bundesregierung handelt.
Neben Haider sitzt Susanne Ries-Passer, die neue FPÖ-Chefin und Vizekanzlerin. Haider will als Landeshauptmann nach Kärnten zurückkehren. Aber ganz so autonom, wie er behauptet, hat Haider diese Entscheidung wohl nicht getroffen.
Wie wir heute wissen, ist es damals wohl maßgeblich der neue Kanzler Wolfgang Schüssel, der darauf drängt, dass Haider nach Kärnten zurückkehrt. Und Haider lässt sich darauf ein.
Wolfgang Schüssel, der war ja ziemlich klug. Der hat ja dann auch ihm so kleine Eitelkeiten genehmigt, wie er ist zu ihm nach Kärnten gefahren und ist zu ihm in den Porsche gestiegen.
Unsere Kollegin Petra Stüber vom Standard hat die Bilder noch genau vor Augen. Haider und Schüssel im blitzblauen Porsche Cabrio. Sie sind Sinnbild für die Koalition. Denn auch wenn Schüssel Kanzler ist, am Steuer sitzt Haider.
Dann ist man gemeinsam ausgefahren und Haider hatte die Genugtuung, dass sozusagen der Bundeskanzler zu ihm kommt, wenn er was von ihm will. Am Anfang war das alles gut und super.
Aber wirklich nur am Anfang.
Mit fortdauernder Koalition und auch mit zunehmender Emanzipation der freiheitlichen Regierungsmitglieder war es für Haider überhaupt nicht mehr okay.
Dass Jörg Haider sich nicht damit zufrieden geben wird, in Kärnten zu sitzen und die Regierungsgeschäfte in Wien aus der Ferne zu beobachten, das ist vielen in seiner Partei eigentlich von Beginn an klar.
Die Bedenken sind alle eingetreten. Bedenken eins war, jetzt sitzen wir in Wien und du in Klagenfurt. Es wird schon allein an der Kommunikation hängen, weil du hast dort ein völlig anderes Umfeld als wir in Wien und wir können nicht quasi eine Standleitung einrichten, wo wir 24 Stunden jetzt kommunizieren.
Peter Westenthaler ist damals Clubobmann der FPÖ im Nationalrat, also sowas wie in Deutschland der Fraktionschef. Klagenfurt, wo Jörg Haider im Kärntner Landtag sitzt, das liegt ungefähr 300 Kilometer von Wien entfernt. Smartphones oder Messenger-Dienste, über die man sich 24/7 austauschen kann, die gibt es im Jahr 2000 noch nicht.
Das war schon eine große Hürde, eine Kommunikationshürde, die entstanden ist, wo Missverständnisse zustande gekommen sind, wo man oft einmal auch im Regierungsalltag, der extrem fordernd ist, rasche Entscheidungen treffen musste und dann erst eigentlich danach drauf gekommen ist, boah, wir müssen den Jörg erst fragen, ob er das überhaupt will.
Haider ist zwar nicht mehr Parteichef, aber sein Wort ist in der Partei für die meisten immer noch das, was zählt. Über die Zeit kommt es dann allerdings immer häufiger zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Jörg Haider und der Regierungsmannschaft in Wien.
Er hatte in Kärnten eine Gruppe um sich, die es auch nicht gut mit der Regierungsbeteiligung meinte.
Was diesen Kärntnern vor allem nicht gefällt, jetzt wo die FPÖ selbst in der Regierung sitzt, droht sie eine wichtige Wählergruppe zu verlieren. Eine Gruppe, die erst unter Jörg Haider von anderen Parteien zu ihr rübergewandert ist. Die Protestwähler.
Viele Jahre hat die FPÖ ja Stimmung gegen die beiden Großparteien gemacht, wenn sie Einsparungen vornehmen oder unangenehme Kompromisse eingehen mussten. Jetzt ist sie es plötzlich selbst, die auch unpopuläre Entscheidungen trifft. Bei den folgenden Regional- und Landtagswahlen wird klar, dass sich viele Protestwähler wieder enttäuscht von der FPÖ abwenden.
Wir verlieren wollen und wenn wir wollen verlieren, machen wir was falsch. So war der Schluss, der Druckschluss damals.
Und dann passiert in Österreich etwas, das die Gräben zwischen Wien und Kärnten noch weiter vertieft.
Land unter. Weite Teile Oberösterreichs versinken im Hochwasser.
Jetzt geht die größte Gefahr von der stark steigenden Donau aus. Niederösterreich ist in Alarmbereitschaft.
Ausnahmezustand.
Das Jahrhunderthochwasser im August 2002 fordert in ganz Mitteleuropa mehr als 40 Todesopfer. In Österreich sterben 9 Menschen. In Deutschland sind es sogar 21.
Die Wassermassen richten Schäden in Milliardenhöhe an. Und weil die österreichische Regierung Geld für die Reparaturarbeiten braucht, muss sie eine geplante Steuerreform kippen.
Das war dann überhaupt so ziemlich der ausschlaggebende Moment, wo das dann explodiert ist, weil Jörg Haider und die Regierungskritiker gesagt haben, na, wir haben den Menschen eine Steuerreform versprochen, wir müssen das jetzt durchziehen. Zitat, wegen ein bisschen Wasser in Niederösterreich können wir jetzt nicht die Steuerreform absagen.
Kärnten ist vom Hochwasser kaum betroffen. Niederösterreich, das Bundesland, das Wien umgibt, dafür umso mehr. Der Streit spitzt sich immer weiter zu. Schließlich ruft das Haider-Lager eine Krisensitzung ein. Ein Sonderparteitag in Knittelfeld, einer Stadt in der Steiermark.
Die Stimmung ist aufgeheizt. Es ist klar, beim Parteitag könnte der Streit endgültig eskalieren. Deshalb kommt es am Abend zuvor noch zu einem Treffen zwischen Jörg Haider und der FPÖ-Chefin Susanne Riesbasser.
Wo man in einem Gasthaus nach einigen Stunden Gespräch sich versöhnt hat und diesen berühmten, dieses Papier entwickelt hat, wie es weitergehen soll. Also Regierung geht weiter, war die Einigung. Welche Schwerpunkte? Plötzlich ging Hochwasser und Steuerreform. Also man hat sich geeinigt auf eine Zusammenarbeit. Ja?
Es ist ein Kompromisspapier, das die Spitzen der beiden Lager an dem Abend im Gasthaus erarbeiten. Eine Einigung, die den Querschüssen aus Kärnten ein Ende bereiten soll.
Aber am nächsten Tag in Knittelfeld kommt alles anders.
Das wurde ein Abrechnungsparteitag mit den Regierungsmitgliedern. Die wurden dort vorgeführt, typiert.
Auf dem Sonderparteitag bricht ein erbitterter Streit aus. Plötzlich wird ganz deutlich, ein mächtiger Teil der Partei steht nicht mehr hinter der Regierung.
Delegierte aus dem Lager von Jörg Haider beschimpfen die Mitglieder aus Wien, stellen gar die Führung der FPÖ-Chefin Susanne Riesbasser in Frage.
Der ORF hat den Parteitag damals begleitet.
Was wir wollen, ist, dass wir einen Bundesparteiobmann haben, der glaubwürdig ist, nach innen und nach außen. Daher, meine Damen und Herren, ist die Führungsfrage in unserer Partei gestellt.
Auf dem Höhepunkt des Konflikts zerreißt ein Vertrauter von Jörg Haider auf offener Bühne das Kompromisspapier, das eigentlich Frieden in die Partei bringen sollte.
Peter Westenthaler, damals ja Fraktionschef der Partei, ist selbst nicht in Knittelfeld dabei. Aber als er hört, was dort passiert ist, fasst er gemeinsam mit Susanne Riesbasser einen Entschluss.
Das war dann der Abend, wo wir eigentlich gewusst haben, das geht nicht mehr. Also wir haben die Partei nicht mehr hinter uns, schon gar nicht geschlossen. Und damals ist eigentlich schon die Entscheidung getroffen worden, dass wir aus der Regierung aussteigen.
Einen Tag später tritt Westenthaler zusammen mit Susanne Riesbasser und den anderen freiheitlichen Regierungsmitgliedern vor die Presse.
Wir haben Sie heute hierher eingeladen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir unsere Funktionen in der österreichischen Bundesregierung und in der Freiheitlichen Partei zurücklegen werden.
Ja, und als Folge darauf sind die freiheitlichen Minister zurückgetreten. Westenthaler hat, der war ja Clubobmann, der hat dann gesagt, wir nehmen den Hut und sagen Adieu, also ganz schön dramatisch.
Wir nehmen den Hut, wir sagen Adieu.
Dann ist noch bei der entscheidenden Pressekonferenz, ist die Wand, die hinter dem Tisch aufgestellt war, ist dann nach vorne gekippt. Also das hat alles sehr, sehr gut gepasst. Es war aber ausnahmsweise nicht inszeniert, sondern ist einfach so passiert.
Der Sonderparteitag geht als Knittelfelder Revolte in die österreichische Politikgeschichte ein. Die schwarz-blaue Koalition ist damit nach nur 2 Jahren am Ende.
Es ist das zweite Mal, dass Jörg Haider die FPÖ aus der Regierung schießt. Für seinen einstigen Vertrauten Peter Westenthaler bis heute ein schwerer Fehler.
Man hätte den Knittelfeld das nicht so eskalieren lassen dürfen, man hätte eingreifen müssen, aufgrund dessen, dass er mit Susanne Riese diesen Vereinbarung vom Vortag geschlossen hat. Und er hätte auch als einziger möglicherweise hier lenkend eingreifen können. Hat aber nicht getan. Bis heute ist mir unklar, warum er es nicht getan hat. Vielleicht war die Stimmung nicht danach. Vielleicht wäre er auch vor verlorenen Posten gewesen.
Peter Westenthaler glaubt, dass Haider die Konsequenzen seiner kleinen Revolte damals vielleicht selbst nicht ganz klar sind.
Ich kenne die Geschichte, dass er mit dem Flugzeug nach Kärnten geflogen ist, dass ein Flugzeug ausgestiegen ist, war schon der Rücktritt da. Und damals weiß ich von Menschen, die ihm damals nahe waren und die mit ihm zusammengearbeitet haben, war er ziemlich down, jetzt auch dann später öffentlich zugegeben, dass er nie gedacht hat, dass es so weit kommt.
Als Haider erkennt, was er da losgetreten hat, ist es längst zu spät. Und die FPÖ steht nach der Knittelfelder Revolte wieder einmal gespalten da.
Die ehemaligen freiheitlichen Regierungsmitglieder verlassen auch die FPÖ. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Rest der Partei plötzlich wieder geschlossen hinter Jörg Haider steht. Selbst viele Verbündete sind unzufrieden mit Haiders ständigen Querschüssen und Alleingängen, die so viel Unruhe in die Partei bringen. Auch Herbert Kickl, der heutige Parteichef der FPÖ.
Kickl war eigentlich ein Bewunderer Haiders bis zu dem Zeitpunkt, als Haider die Koalition gesprengt hat. Das war etwas für jemanden wie Kickl, der aus dem nationalen Lager kam und der sehr viel anfangen konnte mit dem Thema Loyalität und was man tut und was man nicht tut. Für den war das ein totales No-Go. Und da kam es dann auch zur Entfremdung zwischen Haider und Kickl.
In Österreich muss nach dem Austritt der FPÖ aus der Regierung neu gewählt werden. Ein Wahlkampf, den die geschrumpfte und zerstrittene FPÖ nicht besonders kraftvoll führt. Und im November 2002 bekommt sie dann die Rechnung präsentiert.
Die FPÖ des Rechtspopulisten Haider erlebte ein Debakel. Sie verlor 2/3 ihrer Wähler.
Die Partei sackt auf 10% der Stimmen zurück. Klare Wahlgewinnerin ist hingegen die konservative ÖVP. Sie landet mit mehr als 40% auf Platz 1.
Und obwohl die Koalition aus ÖVP und FPÖ ja gerade erst krachend gescheitert ist, einigen sich die beiden Parteien erneut auf eine gemeinsame Regierung.
Der ÖVP konnte ja überhaupt nichts Besseres passieren, als eine geschwächte FPÖ als Koalitionspartner zu haben.
Es ist wohl vor allem der damalige ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel, der die Regierungsbildung vorantreibt.
Er hat ja durch seine zweijährige Regierungstätigkeit mit Freiheitlichen schon auch gewusst, wie er mit denen umgehen kann und dass das eigentlich in vielerlei Hinsicht ein angenehmeres Regieren ist als mit den Sozialdemokraten, wo es immer mehr Widerstand gegeben hat. Und mit einer schwachen FPÖ, die jetzt politisch nicht viel durchsetzen kann, wenn sie zur Kleinpartei geschrumpft ist, war das natürlich ideal.
Die FPÖ lässt sich zähneknirschend darauf ein. Immerhin sind ihre Minister aus der alten Regierung nicht mehr da. Aber geändert hat sich trotzdem nicht viel. Die internen Konflikte in der Partei schwelen weiter.
Jörg Haider mischt als Landeshauptmann von Kärnten mal mehr, mal weniger in der Bundespartei mit.
Die Politik, die hier gemacht wird, entspricht nicht dem, was ich 1999 den Wählern versprochen habe.
Er kritisiert die eigene Regierung, nur um dann wieder anzukündigen, sich doch nur noch um Kärnten zu kümmern.
Ich bin schon weg. Ich habe mit heutigem Tag meine Entscheidungen getroffen, konzentriere mich ausschließlich auf Kärnten und auf die Landespolitik und die mir hier.
Zwischendurch droht Haider sogar, sich komplett von der FPÖ zu verabschieden.
Er ist immer wieder mal zurückgetreten, dann ist er wieder gekommen, er war einmal weg, dann war er mal da, dann war er mal weg, dann war er mal da.
Unsere Kollegin Petra Stulber meint, mit der Zeit wird immer deutlicher, wie gekränkt Haider ist. Darüber, dass er nicht selbst an den Machthebeln der Republik sitzt, obwohl er ja die FPÖ zum Erfolg geführt hat.
Er hat sich eigentlich, kann man sagen, bis zu seinem Tod von dieser Schmach nicht Teil der ersten freiheitlich mitregierten Bundesregierung zu sein, nicht mehr erholt.
Mehr und mehr entfremdet sich Haider von seiner eigenen Partei und sucht nach anderen Wegen, um sich wichtig zu fühlen.
Er hat also spätestens in dieser Zeit dann auch, um selber internationale Aufmerksamkeit zu erlangen, plötzlich seine Kontakte zu Muammar al-Gaddafi gepflegt und auch zu Saddam Hussein.
Du bist
Mehrmals reist Jörg Haider nach Libyen oder in den Irak, um die dortigen Machthaber zu treffen. In einem Video der Nachrichtenagentur AFP sieht man Haider in Bagdad, wo er in einem Pulk von irakischen Regierungsmitgliedern durch die Straßen zieht. Er sei oft im Irak, weil er hier gute Freunde habe, sagt Haider.
Man muss sich das mal überlegen. Der Chef eines Bundeslandes trifft sich mit Diktatoren, die zum Teil wegen Terrorismus international isoliert sind. Das kann man sich heute wohl kaum mehr vorstellen. Er schreibt dann sogar ein Buch über seine Besuche bei Saddam Hussein. Es heißt »Zu Gast bei Saddam«. Bei der Präsentation sagt er damals über den irakischen Diktator:
»I had the impression that he is well educated. He knows a lot about the history of his country and the region. And he's open to accept different arguments and to accept another standpoint out of the view of a representative of the Western countries.«
Saddam Hussein sei gebildet, wisse viel über sein Land und sei offen gegenüber verschiedenen Standpunkten, so Haider damals.
Ob das wirklich seine echten Eindrücke sind oder ob er eher gut dafür bezahlt wird, dieses positive Bild des Diktators in Europa zu verbreiten. Naja, also das Nachrichtenmagazin Profil deckt jedenfalls später auf, dass Haider offenbar mehr als $1 Million von dem Regime in Bagdad erhalten haben soll. Die Geldflüsse konnten zwar nie schwarz auf weiß nachgewiesen werden, aber es gibt doch ziemlich erdrückende Hinweise.
Und das ist natürlich international schrecklich angekommen, ganz abgesehen von der Koalition in Österreich an sich.
Haiders Image ist Anfang der 2000er also zunehmend angekratzt. Auch bei den Mitgliedern aus der eigenen Partei. Seine Sprunghaftigkeiten, seine Alleingänge, all das lässt selbst ehemalige Bewunderer immer mehr an Haider zweifeln. Und währenddessen steht in der FPÖ schon jemand anderes in den Startlöchern.
Werft bitte eure Hoffnung nicht weg. Seid euch eurer Kraft bewusst, jeder Einzelne.
Das ist Heinz-Christian Strache, der Mann, der Jahre später durch die Ibiza-Affäre international bekannt wird. Strache ist 19 Jahre jünger als Jörg Haider und wird in den 90er Jahren FPÖ-Mitglied in Wien. Schon als Jugendlicher pflegt er Kontakte zu Rechtsextremisten und treibt sich später in Burschenschaften mit Neonazis herum.
In der FPÖ arbeitet sich Strache Schritt für Schritt nach oben. Er wird Abgeordneter im Wiener Landtag und schließlich Chef der einflussreichen Wiener FPÖ. Und während Haiders Popularität in der Partei abnimmt, wird Strache immer beliebter.
Der war dann eine Konkurrenz eigentlich zu ihm, eine jüngere Konkurrenz. Strache war ja sehr nahe dran an Haider, hat dem am Anfang Briefe geschrieben, hat ihn irrsinnig bewundert.
Heinz-Christian Strache ist kein Charismatiker wie sein Vorbild Jörg Haider. Er gilt nicht als rhetorisches Supertalent. Aber er schaut sich Haiders Methoden ab. Später wird er auch seine Slogans übernehmen. Einmal rappt er sogar ein Lied, das den Titel trägt: Österreich zuerst.
Zu Europa soll die Türkei, doch nicht mit mir, ich bleib dabei. Kein trojanisches Pferd, das verspreche ich dir, denn zahlen sollen wie schon immer wir.
Volksvertreter, Stadtverräter, Abendland in Christen an. Mit uns für soziale Wärme, statt EU nur für Konzern. Irgendwann ist Zeit zum Zahlen, doch dafür gibt es ja mal. Wenn du diese Zeilen hörst, dann weißt du Österreich zuerst.
Und Strache übernimmt nicht nur die Anti-Ausländer-Rhetorik. Auch die Volksnähe ist etwas, das er sich von Haider abschaut. Auch wenn Strache es etwas anders auslegt. Man wird ihn später ständig in Diskotheken treffen, umgeben von jungen Leuten.
Und Haider hatte auch ein Problem mit dem Altwerden. Und Strache hat das gesehen und hat das angesprochen. Auf eine Reporterfrage hat er mal gesagt, was ist der Unterschied zwischen ihm und Haider? Und er hat dann ganz kühl lächelnd darauf gesagt, ich bin größer und ich bin jünger. Sowas musste Haider natürlich wehtun.
Mit der Zeit grenzt sich Heinz-Christian Strache immer stärker von seinem einstigen Idol ab. Er macht ihn für die Wahlergebnisse der FPÖ verantwortlich, die immer schlechter werden.
Also Strache und seine Gruppe haben Jörg Haider den Vorwurf gemacht, die Freiheitliche Partei in Wahrheit gegen die Wand gefahren zu haben.
Peter Westenthaler ist seit der Knittelfelder Revolte kein FPÖ-Mitglied mehr. Aber er verfolgt die Spaltung der Partei von außen.
Und der Jörg Haider hat das eigentlich nicht so gesehen und hat gesagt, das stimmt eigentlich nicht. Und Strache hat, das ist meine Lesart, dann eigentlich zum Ziel gehabt, auf einem Parteitag gegen den Jörg Haider anzutreten.
Vorsitzende der FPÖ ist zu diesem Zeitpunkt eine Frau, die Jörg Haider sehr nahe steht. Seine Schwester, Ursula Haubner. Aber auch ihre Führung wird vom Strache-Lager zunehmend in Frage gestellt.
Viele politische Beobachter vermuten, dass es bald zu einem offenen Machtkampf in der Partei kommt. Eine Kampfabstimmung, wie schon vor gut 20 Jahren in Innsbruck, als Haider den Vorsitz übernommen hat.
Es wurde so erzählt, dass eigentlich Strache das innerparteiliche Kontralager Jörg Haiders quasi aufgesaugt hat und gegen den Jörg Haider auf einen Parteitag angetreten wäre.
Aber so weit wird es nicht mehr kommen.
Wird Österreich nach 5 Jahren und genau 2 Monaten noch von Schwarz-Blau regiert? Bis heute 15.34 Uhr. Doch dann kommt alles anders.
Am 4. April 2005 treten Jörg Haider und die gesamte Führungsriege der FPÖ vor die Presse. Der ORF berichtet damals, im Video sieht man einen fröhlichen Haider, der neben seiner Schwester steht. Sie trägt einen orangefarbenen Blazer. Und dann verkündet sie,
dass ich einen Schritt setze, dass ich meine Funktion als Bundesparteiobfrau mit dem heutigen Tag zurücklege.
Die FPÖ-Chefin gibt ihren Rücktritt bekannt. Anschließend enthüllt sie ein riesiges Plakat hinter sich. Es hat dieselben Farben wie ihr Jackett. Man sieht ein Logo, darauf steht Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ.
Jörg Haider steht daneben und strahlt.
Es ist keine leichte Entscheidung, das kann jeder sich vorstellen, aber wir wollen ja in Wirklichkeit eine freiheitliche Idee wiederbeleben und sie mit positiver Gestaltungsarbeit erfüllen.
Mehr als 30 Jahre, nachdem er die Freiheitliche Partei zu ihrem bislang größten Erfolg gepusht hat, verlässt Jörg Haider die FPÖ und gründet eine neue Partei.
Das war lustig, ich war in Wien, bin da als Journalist einfach hingegangen und war sehr kurios, wie also er und seine Leute das präsentiert haben.
Das ist Andreas Mölzer. Er ist Kolumnist bei der Kronenzeitung. Vor allem aber ist er seit den 80er Jahren in der FPÖ aktiv. Es gibt wohl kaum einen, der die Partei so gut von innen kennt wie er.
Wir haben lange überlegt, ob wir Andreas Mölzer wirklich zu einem Interview einladen sollen. Er gehört zum deutschnationalen Flügel der FPÖ und vertritt rechtsextreme Positionen. Aber er war eben auch ganz nah dran bei Haiders Abspaltung des BZÖ. Man könnte sogar sagen, er hat die Initialzündung gegeben.
Das war schon länger vorbereitet gewesen, diese Gründung natürlich. Aber Ursache war das, dass sein von ihm vorangetriebener Ausschluss meiner Person nicht geklappt hat. Das war also der Anlass.
Andreas Mölzer gilt in seinen Anfangsjahren bei der FPÖ als Anhänger von Haider. Er wird aber über die Jahre zu einem seiner größten Kritiker in der Partei.
Wir sind aus dem gleichen Lager, wir haben die gleiche Sozialisierung politisch, aber wir haben uns nie so wirklich getraut.
Schon Mitte der 90er kommt es zum Bruch zwischen den beiden. Und 10 Jahre später versucht Haider, seinen Rivalen aus der Kärntner FPÖ auszuschließen. Doch letztlich gelingt es ihm nicht.
Diese Abspaltung ist fehlgeschlagen und dann hat er daraufhin eben als quasi Reaktion das BZÖ gegründet. Ne?
Mölzer sagt, er hat zwar den Ausschlag für die neue Parteigründung gegeben, aber er war nicht die Ursache.
Ursache war das, dass er und seine Leute, seine unmittelbare Umgebung damals die Idee gehabt haben, dass die Marke FPÖ, wie es damals geheißen hat, tot sei und es ist ja nur die Marke Haider, die was bringt und deswegen ein Bündnis Zukunft Österreich, der so mehr oder weniger, das ist so wie das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt in Deutschland auf eine Person zugeschnitten war, auf seine Person, nämlich unabhängig von Ideologie und. Ne?
Tatsächlich sieht man einige Parallelen zwischen Haiders BZÖ und dem Bündnis von Sarah Wagenknecht, das ja aktuell bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland so aus dem Stand erstaunlich hohe Wahlergebnisse erzielen konnte. Nicht nur, dass beide Parteien auf eine Person zugeschnitten sind. Auch Jörg Haider will sich nach außen politisch nicht festlegen, spricht von einer neuen politischen Bewegung. Inhaltlich unterscheidet sich die neue Partei allerdings kaum von der FPÖ.
Die gesamte Regierungsmannschaft und fast der ganze Parlamentsclub wechseln mit Haider zum BZÖ. Und damit passiert etwas, das in der Geschichte von Parteien sehr ungewöhnlich ist. Das BZÖ landet direkt nach seiner Gründung in der Regierung. In Österreich regiert jetzt Schwarz-Orange.
Das BZÖ statt der FPÖ künftig in Bundesregierung und Parlament. Hinter dem neuen Kürzel steckt das Bündnis Zukunft Österreich, so nennt sich jener Teil, der sich heute von den Freiheitlichen abgespaltet hat. Damit soll nach der schweren Krise in der FPÖ jetzt der Fortbestand der Regierung gesichert werden.
Haiders Konkurrent Heinz-Christian Strache bleibt in der FPÖ oder dem, was noch von ihr übrig ist. Einige Monate später wird er die Partei übernehmen.
Wer auch bleibt, das ist Herbert Kickl. Er wendet sich nach Haiders Abgang endgültig von seinem einstigen Idol ab und wird die rechte Hand von Heinz-Christian Strache.
Und Haider, der steht wie schon vor über 30 Jahren wieder an der Spitze einer kleinen Partei. Aber er ist kein junger Mann mehr, sondern mittlerweile 55 Jahre alt. Und viele zweifeln daran, ob es ihm nochmal gelingen kann, eine Partei in Österreich groß und einflussreich zu machen.
Viel Zeit, um sein neues BZÖ aufzubauen, hat Jörg Haider nicht. Knapp ein Jahr nach der Gründung steht für die Partei schon die erste Feuerprobe an.
Als dann das Jahr 2006 kam, die nächste Nationalratswahl kam, war es dann so, dass ich eines Tages ins Büro hineinmarschiert bin und mir meine Sekretärin schon um 8:30 in der Früh entgegenkommt und sagt, der Jörg Haider sitzt da.
Peter Westenthaler hat der Politik zu diesem Zeitpunkt schon lange den Rücken zugewandt und arbeitet nun in der freien Wirtschaft. Umso überraschter ist er, als er eines Tages Besuch von seinem alten Parteikollegen bekommt.
Na, dann bin ich ins Büro, im Café, habe halt Kaffee getrunken.
Anders als sonst ist Jörg Haider bei dem Treffen nicht besonders gut drauf.
Und dann hat er mal erzählt, wie furchtbar das ist und dass er das alles anders vorgestellt hätte und er war sehr betroffen.
Betroffen machen Jörg Haider die landesweiten Umfragen. Die sehen sein neues BZÖ nämlich, abgesehen von seiner Homebase Kärnten, so bei 1-2%.
Und er würde sich freuen, wenn ich die Spitzenkandidatur übernehme.
Peter Westenthaler ist zuerst gar nicht begeistert von der Idee.
Ich habe eigentlich sofort geschossen und gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil ich habe da einen tollen Job, tolles Büro, verdient gut, warum soll ich mich eigentlich gar nicht mehr in die Politik gehen? So, lange Rede, kurzer Sinn, er hat mich quasi dann überredet, dort das zu machen. Und ja, da hat er halt einen wunden Punkt bei mir erwischt, weil wir trotzdem Freunde waren und wenn es einem Freund nicht gut geht, dann hilf ich dem.
Westenthaler gibt nach. Um seinem alten Freund einen Gefallen zu tun, wie er sagt, tritt er im Wahlkampf als Spitzenkandidat für Haiders BZÖ an.
Aus heutiger Sicht mein auch persönlich schwerster Fehler. Also ich bereue.
Das BZÖ versucht im Wahlkampf genau auf die Themen zu setzen, mit denen Haider die FPÖ einst zum Erfolg geführt hat. Haiders alter Slogan Österreich zuerst taucht später etwas abgewandelt als Österreich den Österreichern wieder auf. Das Bündnis fordert, die Zuwanderung um 30% zu senken oder den Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an Schulen zu reduzieren.
Ich hätte es nicht machen sollen. Nicht nur, weil der Wahlkampf dann extrem schwierig war, gegen die eigene Partei in Wahrheit, gegen die FPÖ, ein Modell zu entwickeln, dass eigentlich wir die FPÖ sind und nicht die anderen. Also das war ja skurril, wenn ich mir das heute anschaue, was wir damals verzapft haben.
Auf einem Wahlplakat in Graz etwa sieht man Peter Westenthaler mit einem Besen. Daneben Worte wie Asylmissbrauch und Ausländerkriminalität. Der Slogan darüber, wir säubern Graz. Doch wie das so ist, wenn Parteien die Parolen von anderen kapern. In der Regel wählen die Leute eben doch das Original. Oder wie man in Österreich sagt, den Schmied und nicht den Schmiedel.
16.45 Uhr, 1. Oktober 2006, der Tag der Nationalratswahl in Österreich, der Tag der Entscheidung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen.
Als der ORF die Wahlergebnisse verkündet, wird aus dem, was viele schon geahnt haben, Gewissheit. Mit Ach und Krach schafft es das BZÖ mit etwas mehr als 4% gerade so in den Nationalrat. Die FPÖ kommt dagegen auf rund 11%, mehr als das Doppelte. Es ist Haiders politischer Tiefpunkt.
Er war auch eine narzisstische Persönlichkeit. Er hat gedacht, er kann alles.
So erklärt unser Kollege Hans Rauscher die Niederlage des BZÖ.
Er hat gedacht, seine Anziehungskraft ist so stark, dass er sozusagen die FPÖ nur so als Rest zurückliegen lassen kann. Da hat er aber doch unterschätzt den beachtlichen, ideologisch gefestigten Grund, Urgrund der FPÖ. Also um es salopp zu sagen, die Kellernazis oder die alten Deutschnationalen, auch die schlagenden Burschenschafter, die ja in den Führungskadern eine ganz große Rolle gespielt haben und zum Teil noch immer spielen, das hat er einfach unterschätzt.
Die schwarz-orange Koalition ist mit dem schlechten Ergebnis des BZÖ abgewählt. Österreich wird wieder von einer großen Koalition aus Sozialdemokraten und Volkspartei regiert. Und im Parlament sitzen nun zwei rechtspopulistische Parteien, das BZÖ und die FPÖ.
Das war schon ernsthafte Konkurrenz, allzumal nach der Wahl 2006 ja die beiden Parteien im Nationalrat waren. Und das war also schon eine wirkliche Trennung und wirklich auch eine Antipathie oder eine Aversion, die da gespielt wurde.
Andreas Mölzer gehört zu den FPÖ-Mitgliedern, die nach Haiders Abgang in der Partei bleiben.
Wobei Haider immer auch wieder mit einer Wiedervereinigung geliebäugelt hat, vor allem als er gesehen hat, dass die FPÖ nicht tot ist.
Zwei Jahre später kommt es dann wieder mal zu vorgezogenen Neuwahlen. Diesmal tritt Jörg Haider selbst als Spitzenkandidat für das BZÖ an. Es wird sein letzter großer Wahlkampf sein.
Wir gehen nicht in dieses Rennen, um irgendetwas zu versprechen.
Haider ist mittlerweile 58 Jahre alt. Im beigen Anzug, immer noch braun gebrannt, dafür mittlerweile mit graumelierten Haaren und rahmenloser Brille, tritt er beim Wahlkampfauftakt des BZÖ ans Rednerpult.
Sondern all das, was wir für Österreich vorsehen, haben wir in Kärnten bereits verwirklicht. Das heißt, wir müssen nichts versprechen, man muss uns nur ermächtigen, auch österreichweit handeln zu dürfen.
Es ist ein Wahlkampf, der vielen in Erinnerung bleibt. Auch Peter Westenthaler.
Es gibt ja einige Beobachter von außen, die im Nachhall die Behauptung aufgestellt haben, dass der 2008er Wahlkampf sein bester war, so als BZÖ-Chef. Und ich muss sagen, dass in einer gewissen Weise das stimmt, weil er war über den Dingen, er war extrem gelassen, so auf die Art, was soll jetzt mir schon noch passieren. Und auch in den Diskussionen, er war nicht mehr dieser angriffige, das mit dem Kopf durch die Wand, dieser junge Rebell. Mit diesem Image ist er ja gestartet, damals mit einem blauen Pullover und einem Politiker der anderen Art und auch mit seiner Rhetorik, die zum Teil ja sehr angriffig war. Und am Ende war er fast schon Staatsmann. Ja.
Wahlkonfrontation 2008. Heinz-Christian Strache, FPÖ. Gegen Jörg Haider, BZÖ.
In einem TV-Duell des ORF treten die beiden einstigen Parteifreunde gegeneinander an.
Ich glaube, dass gerade Ihr Versuch, jetzt da die FPÖ sozusagen als Original zu retten, deshalb kläglich scheitert, weil ja Sie bis zur Stunde in Wirklichkeit eine komplette Kopiermaschine sind von mir. Denn alles, was Sie bisher produziert haben in den letzten Jahren, bis hin sogar zu meinen Wahlslogans aus den 90er Jahren, nicht? Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. So wie er mal plakatiert, habe ich erfunden, ich werde Ihnen die Rechnung schicken für die urheberrechtlichen Gebühren.
Jörg Haider wirft Strache im Interview vor, seine Methoden zu kopieren, was natürlich stimmt. Er gibt sich aber auch freundlich und geht auf Strache zu.
Und unsere Aufgabe ist es ja, zumindest mein Selbstverständnis von unserem Gespräch heute Abend, die Unterschiede herauszuarbeiten und festzuhalten, was trennt uns und wo kann es möglicherweise nach den Wahlen auch Kooperationen geben, die man ja nicht ausschließen soll.
Heinz-Christian Strache geht eher auf Konfrontationskurs.
Da haben Sie sich verhalten wie ein Familienvater, denn Sie waren Parteichef und haben die Familie, die Partei im Stich gelassen, haben die Partei betrogen und glauben jetzt, dass Sie sich mit einer falschen Anbiederung hier wieder über die Hintertür hineinstehen können. Und da sage ich schon ganz klar und deutlich, das wird und kann nicht funktionieren. Da bin ich glaubwürdig und da stehe ich auch zur Glaubwürdigkeit.
Jörg Haider packt im Wahlkampf nochmal all die Methoden aus, die er im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das Spiel mit den Medien, die Volksnähe, die Anti-Ausländer-Rhetorik. All die Tricks, die so viele Rechtspopulisten nach ihm übernehmen werden.
Und diesmal hat er noch einmal Erfolg. Am 28. September 2008 erzielt das BZÖ mehr als 10% der Wählerstimmen.
Jörg Haider wird wie ein Wahlsieger von seinen Anhängern gefeiert. Hier mit Peter Westenthaler, der in die zweite Reihe zurücktreten musste.
Im Beitrag des ORF sieht man Peter Westenthaler, der Jörg Haider herzlich umarmt. Es ist ihr letzter gemeinsamer Sieg.
Auch für die FPÖ ist die Wahl ein Erfolg. Sie kommt auf 17%.
Bei der FPÖ spricht man von einem blauen Wunder, das Parteichef H.C. Strache bewirkt hat.
Gemeinsam erzielen die beiden rechtspopulistischen Parteien 27%. Also etwa so viel, wie die FPÖ heute bei Umfragen erreicht. Es ist der stärkste Rechtsruck, den Österreich in der Zweiten Republik bis dahin erlebt hat.
2 Monate dauert es, bis die neue Regierung steht. Gegen den rechten Trend koalieren Sozialdemokraten und Volkspartei erneut. Aber das wird Jörg Haider nicht mehr erleben. Kurz nach der Wahl, im Herbst 2008, produziert das Land Kärnten ein Video. Wir haben es schon ganz am Anfang dieser Serie gehört. Man sieht Jörg Haider, der auf dem Balkon einer Almhütte steht. Er singt von den Bergen und vom Abschied nehmen. Haider ist da 58 Jahre alt.
Wenige Tage später stirbt Jörg Haider in der Nacht zum 11. Oktober 2008 bei einem Verkehrsunfall. Bis heute ranken sich um Haiders Tod viele Theorien.
Die meisten davon sind Unsinn. Also, dass er vom Mossad ermordet wurde, das ist eine klassische Weltverschwörungstheorie, wie du sie im Internet tausendfach finden kannst, vollkommen verrückt. Oder dass wer immer ihn da abserviert haben soll, nein, es war er selbst.
Was laut unserem Kollegen Hans Rauscher sicher ist, nachdem Haider an dem Abend mehrere Veranstaltungen und Gaststätten besucht hat, steigt er allein in sein Auto. Er ist stark alkoholisiert. Später werden 1,8 Promille in seinem Blut nachgewiesen.
Mit massiv erhöhter Geschwindigkeit rast er bei dichtem Nebel nach Hause. Um 1.15 Uhr verliert er nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Auto. Er kommt von der Straße ab. Haider stirbt noch am Unfallort an seinen Verletzungen.
Das bisschen Ungewöhnliche daran ist, dass er so viel Alkohol im Blut hatte. Er war kein Trinker. Also er hat immer so auf Festen und so weiter da ein Glaserl Prosecco und dort ein Glaserl Prosecco. Aber 1,8 Promille sind schon relativ viel.
Wir wissen nicht, warum Jörg Haider an dem Abend so viel getrunken hat. Was wir wissen ist, dass Haider Angst davor hatte, alt zu werden, seine Vitalität und sein Charisma zu verlieren.
Ein eitler Mensch wie er, der immer auf sein Aussehen geachtet hat, hat sich dem 60er genähert. Das ist eine Lebenskrise.
Manche berichten auch von hitzigen Telefonaten und Streitgesprächen, die Haider an diesem Abend mit Vertrauten geführt haben soll. Wir werden wohl nie ganz sicher sein, warum Haider betrunken ins Auto gestiegen und in einer derartigen Geschwindigkeit nach Hause gefahren ist. Was aber klar ist, durch seinen plötzlichen Tod ist eine Art Mythos um ihn entstanden.
Also das war schon sehr, sehr heftig, sehr, sehr einschneidend. Vielleicht das einschneidendste Erlebnis. Man verliert immer wieder, wenn auch in der Familie. Aber wenn das einer ist, der mitten aus dem Leben gerissen wird, mit so einem abrupten Ende, ist es besonders tragisch.
Peter Westenthaler erinnert sich gut an den Tag, an dem er erfährt, dass ein langjähriger Wegbegleiter verunglückt ist. Und auch an die Trauerfeier wenige Tage später. Die Zeremonie wird live vom ORF im Fernsehen übertragen.
Das war genauso eine unfassbare Veranstaltung, wo ja 300.000 Menschen am Weg gestanden sind. Ein einziges Tränenmeer. Da hat man erst gemerkt, was der den Menschen in Kärnten bedeutet hat. Jeder hat eine Geschichte gewusst, jeder hat ihn getroffen, jeder hat einmal die Hand gegeben. Unglaublich, wie sich das dann in einer Art Energie dort breit gemacht hat. Das war beeindruckend und auch unvergesslich. Das waren so die letzten Erinnerungen.
In Kärnten herrscht in diesen Tagen Ausnahmezustand.
Es war richtige Landestrauer und der stellvertretende Landeshauptmann hat gesagt, die Sonne ist vom Himmel gefallen.
Bis heute pilgern Menschen an Haiders Todestag zu seinem Unfallort und legen Blumen und Kränze nieder. Bei manchen wird er geradezu verehrt wie ein Heiliger.
Es gibt eine Seite bei sehr vielen Österreichern, sie lieben Erlöserfiguren und sie lieben jugendliche Blender. Das gilt für Sebastian Kurz und für Haider. Sie verbinden mit diesen Heilsfiguren etwas, was man ja rational überhaupt nicht erklären kann. Ja, und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man ja, dass da nichts ist.
Aber was soll das heißen, dass da nichts ist, wenn man genau hinschaut? Hat Haider nicht zumindest für seine Wahlheimat Kärnten doch ziemlich viel erreicht?
Im Nachhinein, nach seinem Tod, hat sich ja herausgestellt, wie der eigentlich das Land Kärnten regiert hat, wie viel da schiefgelaufen ist, wie viel an Untreue, an Korruption, an versteckter Parteienfinanzierung hier passiert ist, wie er dieses Bundesland an den finanziellen Ruin gebracht hat oder zumindest an den Rande des Ruins.
Unsere Kollegin Petra Ströber spricht hier eine Sache an, auf die wir unbedingt noch eingehen müssen. Jahre nach Haiders Tod wird in Kärnten ein Skandal aufgeklärt.
Geldwäsche und Drogengeschäfte. Im Bankenkrimi um die Hypo Alpe Adria ist wirklich alles dabei.
Die einstige Hausbank Jörg Haiders hatte Ende 2009 notverstaatlicht werden müssen. Eine finanzielle Katastrophe nicht nur für Kärnten, sondern für die gesamte Republik.
Jörg Haider wurde in Kärnten nicht nur wegen seiner charismatischen und nahbaren Art geliebt, sondern auch, weil er den Leuten tatsächlich etwas geboten hat. Populistische Projekte, die viel Geld kosten. Eine Theaterbühne direkt auf dem See für 4 Millionen Euro, die Sanierung des Schlosshotels für 150 Millionen. Oder die Sache mit den 100-Euro-Scheinen, die er großzügig an die Kärntnerinnen und Kärntner verteilt hat. Darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen.
Das viele Geld, das nimmt sich Haider damals aus der Hypo Alpe Adria. Ursprünglich eine kleine Regionalbank, die ihren Sitz in Kärnten hat.
Die Hypo, haben alle gesagt, die Hypo war die Handkasse vom Haider. Also ganz wurscht, ob es jetzt ein Energiekonzern war oder was anderes. Wenn er Geld haben wollte, dann hat er die Chefs zu sich gerufen und gesagt, so, ihr zahlt jetzt da in der Stiftung ein und dann machen wir das und das und das.
Das ist Rolf Holub. Er ist zu Haiders Zeiten Landtagsabgeordneter der Grünen in Kärnten. Und er hat später maßgeblich dazu beigetragen, den Skandal um die Hypo aufzuklären. Also die Bank, aus der sich Haider als Landeshauptmann bedient, als wäre es seine persönliche Handkasse.
Anfang der 90er steckt die kleine Kärntner Bank in finanziellen Schwierigkeiten. Keine gute Aussicht für Haider als Landeshauptmann. Aber er hat einen Plan. Die Bank soll schnell wachsen. Und zwar indem sie Kredite in Süd- und Osteuropa vergibt. Wie wir heute wissen, schließt die Hypo-Bank dabei auch allerlei zwielichtige Deals ab.
Es ist schwer zu sagen, wie das alles passiert, aber hauptsächlich deswegen, weil es zuerst eben diese Goldgräberstimmung gibt und 10-12% Zinsen, aber auch, weil es kriminelle Netzwerke gibt, die europaweit arbeiten, die Kredite aufnehmen, nicht zurückzahlen, Anteile von der Hypo-Bank gekauft haben, dann ihr Geld in 10 Jahren verdoppelt haben und somit haben sie auf der einen Seite das Geld nie zurückgezahlt und auf der anderen Seite Casino-Kapitalismus betrieben, ihr Geld verdoppelt.
Und zwar auf Kosten des Landes Kärnten. Denn damit die Bank Haiders teure Prestigeprojekte finanziert, geht er in Gegenleistung. Haider sorgt dafür, dass das Land Kärnten die Haftung für die Hypo übernimmt. Also das heißt, wenn die Bank geliehenes Geld nicht mehr zurückzahlen kann, dann springt Kärnten ein. Und dafür bekommt Haider seine 150 Millionen für das Schlosshotel oder eben die 100-Euro-Scheine für die Leute, ohne dass so genau hingeschaut wird.
Ein Deal, der dem Land später teuer zu stehen kommt.
Bis zu 22 Milliarden sind die Haftungen gegangen, weil die Hypo-Bank stark expandiert hat, kein gescheites Controlling gehabt hat und auch die Aufsichtsräte nicht aufgepasst haben. Schlussendlich ist die Bank pleite gegangen.
Haider versucht noch, die verschuldete Bank zu verkaufen. Am Ende springt dann doch die Republik Österreich ein. Die Hypo-Bank wird verstaatlicht und abgewickelt. Ein großer Teil der Schulden wird somit von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern beglichen.
Der Skandal zieht langwierige rechtliche Folgen mit sich. Es gibt mehrere Untersuchungsausschüsse. Einige Personen müssen in Haft. Vieles kommt erst nach Haiders Tod ans Licht. Aber er war einer der Strippenzieher. Und mit dem Skandal wird immer deutlicher, wie Haider den politischen Betrieb in Kärnten geführt hat. Nämlich wie ein Selbstbedienungsladen.
Also Haider war letzten Endes kein guter Politiker.
Vielleicht, weil er relativ komplex ist. Aber der Bankenskandal ist nicht das, was den meisten Menschen beim Namen Jörg Haider in Erinnerung geblieben ist.
Und tatsächlich hat Jörg Haider ja etwas entwickelt, das sich bis heute in der Politik festgesetzt hat. Wer genau hinschaut, der erkennt überall seine Handschrift. In Österreich und darüber hinaus.
Also der Rechtspopulismus, den hat er etabliert. Den haben andere übernommen. Auch die ÖVP versucht es auf bejammernswerte Weise. Auch der Babler ist ja ein Populist in Wirklichkeit.
SPÖ-Chef Andreas Babler ist bekannt für seine emotionalen und aufbrausenden Reden. Er stellt sich mitunter auf einen Biertisch, mitten in die Zuschauer, anstatt auf eine Bühne. Etwas, das wohl auch Haider gemacht hätte.
Die Methode, dem Volk nach dem Mund zu reden und nicht Eigenes vorzugeben, die ist geblieben.
Wir haben in den letzten 3 Folgen viel über Haiders Methodenkasten gesprochen. Über seine Fähigkeit, Stimmungen und Ängste in der Bevölkerung wahrzunehmen und die eigene Politik danach auszurichten.
Und in der FPÖ selbst ist die Haidersche Methode des Beschimpfens der Gegner, des Niedermachens anderer ganzer Bevölkerungsgruppen, des Spaltens, des Aufhetzens, das ist übernommen worden. Also Kickl betreibt das in einer zugespitzten Weise. Ich meine, Haider hat nie von Fahndungslisten gesprochen. Er hat zwar auch von Volksverrätern gesprochen, aber Fahndungslisten glaube ich nicht. Das sind die Rezepte des Rechtspopulismus, die er eingeführt hat.
Und nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern haben Politikerinnen und Politiker Haiders Tricks übernommen.
Er hat es auf jeden Fall nach Europa gebracht. Das würde ich schon so sehen. Und auch mit seiner Persönlichkeit verknüpft hat er natürlich das erste Mal auch überregional und auch international für Aufmerksamkeit gesorgt.
Was die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmele außerdem sagt, Haider hat mit seiner politischen Kommunikation neue Maßstäbe gesetzt.
Und zwar Kommunikation auch durch Polarisierung, durch Tabubruch, auch wie flexibel Parteien sein können und trotzdem ihre Anhängerschaft nicht verlieren. Es ist schon interessant, dass genau diese Form der Politik eigentlich jetzt in allen Parteien verstärkt oder weniger stark sichtbar geworden ist.
Vor allem aber hat Jörg Haider die FPÖ in die Regierung befördert in einer Zeit, in der der Einfluss der meisten rechtspopulistischen Parteien in Europa noch verschwindend gering war.
Und obwohl Haider nie selbst an den Hebeln der Macht saß, obwohl auf jeden seiner Erfolge ein Absturz folgte, die Freiheitlichen sind danach nicht mehr aus dem politischen System verschwunden. Haider hat sie zum festen Bestandteil des Establishments gemacht.
Das BZÖ löst sich Jahre nach Haiders Tod wieder auf. Die FPÖ dagegen kehrt mit dem neuen Parteichef Heinz-Christian Strache bald wieder zu alter Größe zurück.
Österreich zuerst mit der FPÖ! Österreich! Österreich!
Später stolpert Strache über den Ibiza-Skandal. Die FPÖ-Regierung platzt wieder mal.
In einem 7-stündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine besoffene Geschichte.
Zuerst trat heute der österreichische Vizekanzler zurück. Christian Strache, gleichzeitig Chef der rechtspopulistischen FPÖ, zog damit die Konsequenz aus dem Bekanntwerden eines heimlich aufgenommenen Videos mitten im Wahlkampf 2017.
Und er holt sich dennoch, nur wenige Jahre später. Herbert Kickl, der aktuelle Parteichef, führt die FPÖ dann in Landtagswahlen zu nie dagewesenen Erfolgen.
Ich, der Staatsfeind Nummer 1.
Bei der Nationalratswahl am 29. September könnte die Rechtsaußenpartei zum ersten Mal stärkste Kraft werden.
Soll es so sein, soll es so sein. Ich nehme diese Herausforderung an.
Obwohl die Rechtspopulisten in Österreich schon seit Jahrzehnten immer wieder mitregieren, auf Länderebene und sogar im Bund, hat die Demokratie bisher überlebt. Die Institutionen wurden nicht zerstört. Es gibt weiterhin eine lebendige Zivilgesellschaft, freie Presse. Vielleicht gibt es Hoffnung, auch für Deutschland, wo gerade viel über den zunehmenden Einfluss der AfD gesprochen wird.
Aber in den vielen Folgen, in denen wir hier im Podcast schon über Österreichs Rechtspopulisten gesprochen haben, wird doch immer deutlich, wie destruktiv sie regieren.
Unter Heinz-Christian Strache wurden mutmaßlich Parteigelder veruntreut. Er sprach vor laufender Kamera über schmutzige Deals mit einer Oligarchin. Herbert Kickl hat als Innenminister versucht, den Verfassungsschutz auszuhöhlen. Und Jörg Haider hat dazu beigetragen, rassistische Äußerungen salonfähig zu machen und die Debatte in Österreich zu vergiften.
Noch ist der Ausgang der nächsten Wahl in Österreich offen. Niemand weiß, was passiert, sollte die FPÖ tatsächlich stärkste Kraft werden. Aber ganz sicher werden wir hier im Podcast darüber sprechen.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der standard.at,
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insertaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Tobias Holub und Felix Klein. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.